haben. Ja, bevor wir in den Text und den Abend einsteigen, haben wir gerade festgestellt, dass es zwar schon 30 Jahre her ist, aber ich ab und zu schon mal in Denkendorf war. Damals war ich im Praktikum bei der Süddeutschen Gemeinschaft in Esslingen angestellt, ein Jahr, und da war ich öfters hier in Denkendorf. Aber nicht in diesem Haus, und schön, dass Sie heute Abend da sind. Es ist ja ein Thema, wo man fragt, ja, warum hat es jemand für heute Abend ausgesucht? Nun ist es ja in einer Reihe Begegnungen mit Jesus, da passt es natürlich hinein. Und wir wollen gemeinsam heute Abend einfach darüber nochmal nachdenken und ein bisschen schürfen, was das auch für uns heute bedeuten kann. Ich möchte den Text zunächst lesen. Lese ihn nach einer neueren Übersetzung, nach der Übersetzung Neues Leben. Und wenn Sie den Luthertext gewohnt sind, das ist ja eigentlich ein bekannter Text, dann werden Sie schon merken an ein paar Stellen, wo die Übersetzung ein klein wenig abweicht. Es hat ja immer zwei Vorteile. Man kann noch mal drüber nachdenken, was hier wirklich gemeint ist. Und manche Stellen, die einem sehr bekannt sind, erscheinen vielleicht noch mal in einer neuen Bedeutung oder mit einem besonderen Akzent. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht, und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Er kommt in der Nacht. nachts ist es kühler, auch bei uns. Aber er will auch einen kühlen Kopf bewahren. Er braucht Klarheit, Bestätigung, Gewissheit. Die Elite des Volkes ist durch diesen Jesus verunsichert. Was er sagt, ist beeindruckend, aber noch mehr, was er tut. Seine Zeichen sind bemerkenswert. Seine Worte lassen auch ihn, Nikodemus, nicht in Ruhe. Er kommt allein. Er will keine Zeugen haben bei diesem Gespräch. Er will alle Fragen stellen können und alle Zweifel beseitigen. Er will sich nicht blamieren, aber er will auch frei sein in seiner Entscheidung und den Konsequenzen, die er vielleicht ziehen wird. Er selbst, so sagt uns unser Text, er ist ein Gelehrter, einer von den Oberen, nicht von den oberen 10.000, sondern von denen, die damals zumindest theologisch für das Volk, für die Ausrichtung, für das, was zählt, ethisch, moralisch, das Sagen hatten. Er mag es nicht, oberflächlich ungerechte Schlüsse zu ziehen. Eigentlich ist es offensichtlich und nicht anders erklärbar, dass Gott mit diesem Jesus ist. Das sagt er auch zu Beginn. Wir wissen, das, was du tust, das ist etwas Außergewöhnliches. Du bist nicht irgendeiner. Das, was du tust, ist beeindruckend. Aber es will eben so gar nicht in seine Vorstellungen und in die Erwartungen der Pharisäer und Schriftgelehrten passen. Nikodemus, sein Name heißt Sieger des Volkes oder der Besieger des Volkes. Der Sieger des Volkes muss zuerst seine eigene Furcht und Angst besiegen, bis er sich schließlich dann doch später auch für Jesus einsetzt. Ich will nur an dieser Anfangsstelle kurz darauf hinweisen, dass Nikodemus noch an zwei anderen Stellen nachher im Johannesevangelium vorkommt. In Kapitel 7, als diese Oberen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, beschließen, eigentlich Jesus zu töten, dass dort Nikodemus warnend seine Stimme erhebt. Dass er sie zur Mäßigung mahnt. Dass er eigentlich sie bremsen will in ihrem Feuereifer, Jesus also sozusagen ans Messer zu liefern. Und dann ist es ziemlich am Ende, in Kapitel 19, Vers 39, dass Nikodemus den Mut hat, aufzutauchen. Er ist einer der dafür sorgt, dass Jesus ordentlich begraben wird. Einer der vielleicht noch mehr als die Jünger es wagt und riskiert, sich für diesen Jesus einzusetzen. Jesus begegnen, das ist ja so das Thema auch dieser Reihe, die eigentlich heute ja, so haben Sie mir vorher gesagt, zum Abschluss kommt. Was passiert, wenn Jesus begegnet? Ich habe mir in der Vorbereitung die Mühe nochmal gemacht, verschiedene Begegnungen mir anzuschauen. Und das Interessante ist, wenn Jesus Menschen begegnet, werden meistens Fragen gestellt. Und es gibt zwei Kategorien dieser Begegnungen. Sie könnten selber sich nochmal die Mühe machen, wenn Sie wollen, und mal Texte in der Bibel durchlesen, vielleicht gerade solche Begegnungsgeschichten. Vielleicht mit Zachäus, auch mit anderen dieser Pharisäer und Schriftgelehrten, aber auch mit den Jüngern und anderen. Welche Fragen wurden denn da gestellt? Und wer hat welche Fragen gestellt? Wenn Menschen Jesus Fragen gestellt haben, dann meistens, weil sie in eine Falle locken wollten, weil sie neugierig waren, weil sie eine Sensation von diesem Jesus haben wollten. Sie wollten ihn herausfordern. Wenn Menschen ihm, Jesus, Fragen gestellt haben, dann, weil sie bestätigt werden wollten, dass es doch gut ist, was sie tun. Vielleicht auch, weil sie eigentlich nur überprüfen wollten, ob Jesus denn diese Antworten gibt, die sie eigentlich als richtig schon sich ausgedacht haben. Oder weil sie es letztlich doch besser wussten und wissen wollten, ob er denn die richtigen Antworten gibt. Dann kommen solche Fragen wie von einem Pharisäer in Lukas 17: Wann kommt das Reich Gottes? Oder von einem Schriftgelehrten: Welches ist denn das vornehmste Gebot von allen? Markus 12. Oder: Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Lukas 18. Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? So fragt Nikodemus in unserem Text. Und es schwingt so ein bisschen dieser Zweifel, dieser Unglaube mit. Hast du dir wirklich überlegt, was du da gesagt hast, Jesus? Das klingt doch komisch, seltsam. Hast du dich nicht vertan? Hast du dich versprochen? Meinst du was anderes? Wenn Jesus Menschen Fragen gestellt hat bei diesen Begegnungen, dann haben sie meistens ein anderes Ziel gehabt. Wenn Jesus Fragen gestellt hat, dann wollte er Menschen helfen. Dann wollte er Menschen retten, ihnen Gutes tun, sie heilen, sie trösten, sie in ihrem Glauben ermutigen. Seine Fragen haben ein anderes Ziel. Was willst du, dass ich dir tun soll? Lukas 18. Johannes 5. Willst du gesund werden? Oder zur Ehebrecherin Johannes 8. Hat dich keiner verurteilt? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt, um Gott die Ehre zu geben? Wer kennt die Geschichte? Die 10 Aussätzigen? Oder wer hat mich berührt? Wer war dieser Mensch? Er merkt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Also wenn Jesus Fragen gestellt hat, dann nicht, sagen Sie mal schwäbisch, um die Menschen in die Pfanne zu hauen, um ihnen an den Kragen zu gehen, um sie bloßzustellen, um sich als der Besserwisser darzustellen, sondern sie entspringen seiner Liebe, seiner Fürsorge, seiner Bereitschaft zu helfen, Gutes zu tun, zu retten, zu ermutigen, konsequent im Glauben weiterzuleben. Welche Fragen stellen wir? Oder stellt Jesus manchmal uns Fragen? Vielleicht nicht so akustisch wie in diesen Begegnungstexten. Aber kann es sein, dass Jesus uns auch manchmal in Frage stellt? Wir wissen eigentlich, wie wir als Christen zu leben haben und was richtig ist. Wir sind vielleicht überzeugt, dass unser Glaube und wie wir glauben, alles richtig ist. Wir halten uns für Nachfolger Jesu, ohne Frage. Aber darf uns Jesus Fragen stellen? Nicht die uns bloßstellen, die uns ärgern, die uns bei anderen diskreditieren, aber Fragen, die es letztlich gut mit uns meinen. Und vielleicht ist heute Abend auch im Laufe des Abends eine Frage, die nicht ich stelle, aber die Gott durch seinen Geist Ihnen heute Abend stellt. Vielleicht etwas in Ihrem Leben in Frage stellt. Eine felsenfeste Überzeugung vielleicht. Eine Beziehung zu einem Menschen. Eine berufliche Entscheidung. Eine finanzielle Festlegung. Etwas, was sie vielleicht immer wieder und schon lang und immer so tun und es gewohnt sind zu tun. Und er möchte sie heute Abend vielleicht fragen, kannst du auch anders? Wir haben vielleicht auch Fragen des Zweifelns, die wir ab und zu unterdrücken. Vielleicht Fragen, wo wir uns gerne selbst rechtfertigen. Wir kennen vielleicht auch Fragen der Prüfung und der Verführung. Vielleicht auch Fragen, wo wir eigentlich mehr wissen wollen. Wo wir tiefer schürfen müssten. Wir haben es bis heute nicht getan. Sind es Fragen, um etwas wissen zu wollen oder wirklich danach leben zu wollen? Wenn Jesus uns Fragen stellt, dann geht es weniger um Wissensfragen. Damit wir mehr wissen und noch besser Bescheid wissen. Das kann manchmal auch hilfreich sein in Gesprächen mit Menschen. Aber vielmehr geht es, wenn Jesus uns Fragen stellt, ob wir mit dieser Frage und ob wir mit der Antwort darauf leben wollen, für ihn leben wollen, mit ihm leben wollen. Ist die Frage also nach der Rettung, nach dem Heil, nach der Gemeinschaft mit Gott, sind das Fragen, die wir uns immer wieder nochmal gefallen lassen? Nicht, dass wir uns selber bestätigen, sondern dass Gott uns bestätigt. Fragen wir danach, ob Gott das gut findet, was ich tue, wie ich lebe, wie ich meine Zeit einteile, wie ich mein Geld einteile? Suche ich bei diesen Fragen nach der Bestätigung Gottes? Also, Begegnungen mit Jesus und auch heute Abend, es könnte auch ein bisschen ungemütlich werden, dass wir in etwas in unserem Leben in Frage gestellt werden. Antworten finden wir nicht aus der Distanz zu Jesus. Nicht eine tiefere Lehre hilft Nikodemus weiter, sondern eine Neugeburt. Alle Jesus-Bewunderung und Begeisterung hilft nicht, wenn wir uns nicht von Gottes Geist verändern lassen und wenn nicht Gottes Geist uns in Frage stellen darf, auch heute Abend. Ich habe, wie ich das gerne mache, heute Abend drei Punkte. Das war jetzt eine etwas längere Einladung. Das andere wird hoffentlich nicht alles so lang werden. Aber drei Punkte, und es sind nur drei Worte letztlich, die in diesem Text vorkommen. Und wenn Sie sich die drei Worte merken, die fangen alle mit L an, dann können Sie nachher noch zu Hause jemand erzählen, um was es heute Abend ging. Um Leben, weil klar, Geburt hängt mit Leben zusammen. Es geht um Liebe, Johannes 3, Vers 16, wir werden da heute nochmal darauf zu sprechen kommen. Und es geht um Licht, das war der letzte Abschnitt unseres Textes. Leben, Liebe, Licht. Das sind die drei Worte heute Abend und die können so eine kleine Eselsbrücke sein für Sie auch danach. Eine Geburt miterleben, wir haben es gerade in der Einleitung schon gehört. Wir haben drei Kinder, unsere älteste Tochter, das war keine normale Geburt und da durfte ich nicht dabei sein, wurde mir verboten, vielleicht weil man mir unterstellt hat, das könnte ich nicht aushalten, Kaiserschnitt. Die zweite aber durfte ich miterleben und auch die dritte. Und das war was Besonderes, das war eine Sternstunde in meinem Leben. Vielleicht haben Sie auch mal eine Geburt schon miterlebt, vielleicht manche auch beruflich schon viele, kann ja auch mal vorkommen. Aber eine Geburt mitzuerleben, dass man vorher ahnt ja eigentlich, vielleicht auch mal spürt, da bewegt sich was in diesem Bauch. Aber man sieht nichts, man hört nichts Wirkliches, man kann sich das nicht richtig vorstellen und man kann sich auch die Ausmaße alles nicht richtig vorstellen. Und dann ist das Kind da, Schmerz und Glück ist nah beieinander und die Frage, wir wussten das damals nicht vorher, was ist es? Und wie sieht er aus und wie wird das? Und es war ein Sohn in diesem Fall, also das zweite. Ein neues, eigenständiges Leben. Und es hat nur wenige Sekunden gedauert, dann hat dieses menschliche Wesen auch geschrien und wollte was haben oder war mit irgendetwas unglücklich und unzufrieden. Und wie sie das dann eben ist, dann wird das Kind der Nabel abgemacht, dann bisschen abgerieben, dann kommt es zur Mutter mal, dann gibt es so einen Test mit 10 Punkten, ob denn alles dran ist und so das Allerwichtigste stimmt, wie das eben so ist. Das Entscheidende ist, dass ein neues, eigenständiges Leben plötzlich auf dieser Welt ist. Was völlig Neues. Das ist ja nicht die Mutter in klein. Das ist auch nicht weiter direkt von der Mutter abhängig. Die Nabelschnur wird durchtrennt. Es ist ein völlig eigenständiges neues Leben. Ein Mensch kommt in unsere Welt nicht dadurch, dass irgendjemand ein Bild von einem Menschen malt und dem dann Leben einhaucht. Nicht durch Züchtung, also eigenmächtiges Handeln, dass man etwas züchtet, und dann ist es plötzlich von einem Augenblick auf den anderen ein neues, eigenständiges Leben. Es ist Zeugung, es entsteht, es wächst in einem Menschen, aber dann kommt der Augenblick, da kommt es heraus und lebt eigenständig. Es wird natürlich am Anfang, das wissen wir alle, es braucht unwahrscheinlich viel Fürsorge, am besten der Mutter, aber auch von anderen Menschen. Es wird umhegt, umpflegt, versorgt, ernährt, alles. Aber es ist eigenständig, ein eigenständiges Leben. Nur durch eine Geburt kommt es also zu diesem Geheimnis des Lebens. Und Jesus sagt, genau so ist es mit dem Reich Gottes. Das ist nicht ein Abfallprodukt von einem anderen. Das ist nicht der Kleine von einem Großen. Das ist nicht etwas, das gezeichnet wird und dann übernimmt das sozusagen diese Vorbilder und diese Muster und ist dann genauso. Das ist nicht irgendwie menschlich gemacht, nachgemacht, geformt und irgendwie drangehängt. Es ist ein völlig neues, eigenständiges Wesen. Es ist eine Geburt, etwas völlig Neues notwendig, wenn man in diesem Reich Gottes leben will. Aus Wasser und Geist, so sagt unser Text. Dieses Wort von Neuem geboren werden kann im Griechischen mit drei unterschiedlichen Formulierungen oder Deutungen übersetzt werden. Es kann heißen, nicht von Neuem, sondern von oben geboren. Das drückt so ein bisschen aus. Es ist Gottes Schöpfung. Es ist vom Geist Gottes gemacht. Das kann der Mensch nicht allein für sich entscheiden. Da ist der Eingriff Gottes sozusagen notwendig. Von oben geboren. Die zweite Bedeutung, von Anfang geboren. Also der Anfang ist eine Geburt. Da entsteht etwas Neues. Da ist etwas beschenkt. Das ist ein Neubeginn. Das ist, wie gesagt, nichts, was renoviert, verbessert, erweitert, ergänzt, angehängt wird. Es ist neu, ganz neu. Von Neuem geboren. Also das ist die Bedeutung, die auch Johannes an zwei, drei Stellen im Johannesbrief nochmal aufgreift. Ich möchte jetzt die Stellen gar nicht lesen, aber wo nochmal neu deutlich wird, es ist der Anfang, also es ist von Anfang an neu, aber das andere auch nochmal, es ist etwas völlig Neues. Es ist nicht eine Kopie. Es ist nicht eine bessere Variante. Es ist nicht nur nochmal irgendwie verbessert. Neuanfang. Vom Nullpunkt aus fängt Gott neu mit uns an. 2. Korinther 5, Vers 17. Wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist ein Gedanke, der uns lange beschäftigen kann und der uns vielleicht als Christen auch schon lange beschäftigt. Ist es denn wirklich so? Wird einer, wenn er Christ wird, völlig neu? Hat er dann mit dem alten Frieder Drommer nichts mehr zu tun? Hat er nicht mehr diese alten Charaktere, Leidenschaften, Fehler, ärgerlichen Begleiterscheinungen, die er mit sich bringt? Es gibt in der Literatur und auch in den Medien, in Filmen, dieses Motiv, dass man am liebsten gerne mit seinem Leben nochmal von vorn oder nochmal neu anfangen könnte. Wir haben bei uns gerade einen Film im Henster Verlag rausgebracht, mache jetzt aber keine Werbung, sondern ich komme auf einen Schweizer Schriftsteller zu sprechen, Max Frisch. Er hat 1967 das Buch geschrieben, Ein Spiel. In diesem Buch, es gab später eine zweite Fassung, nochmal in den 80er Jahren, stellt Frisch sozusagen diesem Buch ein Motto voran. Und da heißt es, ich denke häufig, wie, wenn man das Leben noch einmal beginnen könnte, und zwar bei voller Erkenntnis. Wie, wenn das eine Leben, das man schon durchlebt hat, sozusagen ein erster Entwurf war, zu dem das zweite die Reinschrift bilden wird. Also ich hatte schon mal die Chance, habe mal so einen Entwurf gemacht, so wie ein Architekt, der mal so eine Skizze macht. So, und jetzt fängt er nochmal ganz neu an, jetzt macht er die Reinschrift und es wird nochmal top. Jetzt wird's richtig gut. In der Handlung geht es um einen todkranken Verhaltensforscher, also in diesem Buch von Max Frisch, um Hannes Kürmann. Er erhält die Möglichkeit, sein Leben noch einmal neu zu beginnen. Und da gibt es einen Registrator, der führt ihn also durch vergangene Schlüsselerlebnisse und lässt ihm dann die Wahl, sich mit dem Wissen, wie sich das eigentlich in der Zukunft entwickelt hat, nochmal sozusagen neu zu entscheiden. Nochmal seine Biografie, sein Leben zu verändern. Und das Dramatische an diesem Buch ist, egal was er versucht, auch wenn er sich anders entscheidet, am Ende landet er immer im gleichen Dilemma. Er kann machen, was er will. Er landet immer in der gleichen Spur wieder und trotz aller Versuche mündet es immer wieder in den gleichen Trott. Es gelingt diesem Kürmann keine nachträgliche Korrektur seiner Lebensgeschichte. Wenn man nochmal eine zweite Chance im Leben hat und man ergreift sie nicht, dann ist man doch dumm. Aber das ist Max Frisch und ich glaube, er hat hier so einen ähnlich fast melancholischen, dramatischen Zug in diesem Buch, wie Friedrich Dürrenmatt und andere auch die dieses Dilemma den Menschen immer wieder wie so ein Spiegel vor Augen halten. Du denkst, du könntest dich neu entscheiden und könntest, wenn du es nochmal besser, also nochmal machen könntest, besser machen. Aber wir sind irgendwie doch mit dem Bösen so verbunden, wir landen wieder im gleichen Dilemma. Es mag eine kleine Variante sein, und doch bleibt es letztlich beim Alten. Wir können uns selber nicht verbessern. Wir können uns nicht selber ändern. Wir können uns selber nicht neu machen. Wie kann es neu werden? Das ist die große Botschaft dieses Textes. Dass ein Schriftgelehrter, ein damals, wir würden heute sagen, ein Professor, ein Studierter, ein Akademiker, der sich damit schon Zeit seines Lebens beschäftigt hat, an den Rand seiner Erkenntnis kommt und Jesus ihn Schritt für Schritt zu einer neuen Erkenntnis, zu einem neuen Wunsch für sein Leben führt. Und er sagt nicht, du musst jetzt nur besser hinhören, du musst jetzt meine Lehre verstehen und musst sie befolgen. Dann wird es irgendwie werden. Sondern die Botschaft heißt, du kannst nochmal neu anfangen, neu geboren werden durch Wasser und Geist. In das Reich Gottes kommt man nicht mit ein bisschen Fortbildung, mit noch mehr Engagement, mit Anpassung, mit guten Beziehungen und Connections, mit denen man sich irgendwie eine gute Position erobern kann, oder durch ein Höchstgebot, durch eben noch mehr Bezahlen oder mehr Leistung, auch nicht durch Eigenleistung, nicht durch bessere Dienstleister, die mir irgendwie noch einen Service angedeihen lassen. Nein, die neue Schöpfung, die neue Lebensweise ist nur möglich, und so wird es hier übersetzt, in Christus, wenn wir in Christus sind. Das ist der Schlüssel. Ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Von Gott in Christus noch einmal neu anzufangen. Diese Bezeichnung in Christus, die Luther hier auch verwendet, die kommt im Neuen Testament öfters vor. Und zwar fast in einer doppelsinnigen Weise. Es gibt die Formulierung, dass wir in Christus sind, und es gibt die andere Formulierung, dass Christus in uns ist. Und ich sage immer, das ist die innigste Doppelbeziehung, die innigste Beziehung, die man haben kann. Wenn Christus in mir ist, das Zentrum meines Lebens, die Mitte meines Lebens, der Motor, der Antrieb meines Lebens, und wenn ich in Christus sein darf und er mich umgibt und er mich schützt und er mich bewahrt vor allen Angriffen, vor allen Versuchungen und in allen Niederlagen trotzdem um mich ist, bei mir ist und mich nicht hängen lässt und mich nicht im Stich lässt. Das ist etwas, was Nikodemus begreifen musste. Eine neue Beziehung, eine Doppelbeziehung. In Christus und Christus in mir. Wasser und Geist. Und diese beiden Bilder, die in den unterschiedlichen Auslegungen, ich habe eine ganze Reihe gelesen, immer wieder unterschiedlich gedeutet werden. Also ist Wasser Bild für die Taufe. und der Geist eben, der Geist Gottes, der uns geschenkt wird. Also durch Taufe und Geist. Manche interpretieren dann den Geist auch noch, der uns das Wort Gottes dolmetscht. Also durch Taufe und Wort werden wir fähig und werden wir neu geboren. Aber wir könnten es auch mal allein so darstellen, wie es Paulus auch im Philipperbrief eben sagt. In Christus und Christus in mir. Wasser ist um mich, es reinigt mich. Im Wasser kann ich geborgen sein, vom Wasser umgeben. Es gibt nichts, was uns enger anliegt, als wenn wir im Wasser sind. So nah ist uns keine Kleidung, nicht der schönste Pulli, nicht das beste Hemd, gar nichts. Uns umgebend, es kann nichts uns näher umgeben als Wasser. Wenn wir zum Beispiel im Meer baden oder auch in der Badewanne. Umgeben. Und so von Christus umgeben sein. Und der Geist Gottes in uns, der sozusagen uns zu neuem Denken, zu neuer Liebe, zu neuer Hingabe befähigt. Der Geist Gottes, der uns sozusagen mit Gott in Verbindung bringt, dass ich seinen Gedanken, seinen Willen, sein Wort verstehe. Ich habe kürzlich wieder in einem Text gelesen, wer kann das Geheimnis des Heiligen Geistes uns wirklich erklären, was das ist? Es wird immer ein Stück Geheimnis bleiben, auch wenn wir über die Dreieinigkeit nachdenken. Was bedeutet es, Geist Gottes? Auch wenn es eine der dreieinigen Personen sozusagen dafür, was bedeutet es, den Geist Gottes zu haben? Ich sage mir immer, ohne dass ich das jetzt an Bibelstellen festmachen will, weil ich als Mensch gar nicht in der Lage bin, Gottes Gedanken zu denken, Gott zu verstehen, gibt es quasi nur eine Möglichkeit, dass Gott mir helfen kann, wenigstens ansatzweise ihn zu verstehen, sein Wort zu erkennen, was er für mich will, mich anzusprechen, indem er mir seinen Geist gibt. Und das ist so etwa, so verstehe ich das immer wieder, als wenn er mir in meine Gedanken hinein seine Gedanken erklärt und ich kann es verstehen. Das ist ein Werk des Geistes. Wenn ich mich selbst vielleicht schon für andere Dinge entschieden habe, selbst Wut in mir trage, Zorn, Ärger, Hass, Lüge, und er durch seinen Geist in mich hineinkommt und sagt, tu es nicht, du kannst anders. Wenn er durch seine Gedanken, durch seinen Geist in mich hineinspricht und mich an sein Wort erinnert, anders zu handeln, anders zu leben, zurückzutreten, auf ihn mich zu verlassen. Gottes Geist, der in uns wirkt. Es ist auch nur vielleicht ein Teil dessen, was Jesus hier aussagt, durch Wasser und Geist. Gereinigt, durch die Taufe kann das eine Bestätigung erfahren, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir unsere Schuld ablegen, dass unsere Schuld uns abgenommen, abgewaschen wird, die Reinigungswirkung des Wassers. Aber auch das Bild, so umgeben von ihm, so lebensnotwendig mit ihm verbunden zu sein. Und der Geist, der mich in die Beziehung mit Gott führt, in diese lebendige Erfahrung, in die lebendige Begegnung mit ihm und sein Wirken und seine Kraft dadurch zu erfahren. Jesus gebraucht hier noch einen interessanten Vergleich. Er spricht plötzlich hier an dieser Stelle in Vers 8 vom Wind. Und das ist nichts anderes wie nochmal ein Vergleich. Und er sagt zu diesem Nikodemus: Du möchtest gern die Dinge in den Griff kriegen. Du möchtest gern die Dinge von mir erklärt haben. Du möchtest wissen, was es bedeutet, von Neuem geboren zu werden. Hast du den Wind im Griff? Den Wind siehst du, den erlebst, den spürst du. Hast du den im Griff? Weißt du, woher er kommt, wohin er weht? Kannst du den Wind steuern? Du bist hilflos. Aber so ist es mit dem Geist Gottes. Du hast ihn nicht verfügbar. Du hast ihn nicht im Griff. Aber wir nehmen wahr, wenn Gott durch seinen Geist wirkt. Er steht nicht unserem Willen, unserem Einfluss, unsere Steuerung zur Verfügung. Gott wirkt. Er kann Menschen, die für uns unerreichbar scheinen, durch seinen Geist gewinnen. Drei Beispiele. Denken wir an Nikodemus selbst. So ein Oberster, so einer in der Elite, der mitkriegen musste, wie um ihn herum all seine Kollegen diesen Jesus ablehnen, ihn verurteilen wollen, ihn töten lassen wollen, wie er in der Lage ist, sich davon sozusagen zu distanzieren, zu sagen, nein, ich stehe zu diesem Jesus. Ein Paulus, auch einer dieser Oberen, den Gott zu sich ruft, zur Umkehr ruft, dem Jesus begegnet dort von Damaskus. Dass manchmal Menschen, die uns unerreichbar scheinen, Jesus kennenlernen. Ich habe vorgestern Abend den Bericht eines Missionars aus Spanien gelesen. Nur so zufällig einen Newsletter, sie waren hier zum Heimaturlaub, sind vor wenigen Tagen wieder zurück nach Spanien. Sie hatten mir schon erzählt, als sie mich besucht hatten, ja, sie haben so ein Problem, sie haben eine Familie, die Frau ist zum Glauben gekommen, die Kinder kommen auch in die Gemeinde, der Mann aber, der kann man nur zu Weihnachten, der will sonst nichts wissen, aber jetzt ist er arbeitslos. Und jetzt sind sie eben auch bei den Gemeinden in Deutschland am Fragen, ob der nicht eine Stelle hier in Deutschland kriegen könnte. Wir wissen um die hohe Arbeitslosigkeit in Spanien. Und ob der hier irgendwo als Schlosser, als Schweißer, irgendwo in einem Betrieb eine Stelle kriegen kann. Und sie fragen umher. Sie kommen zurück, treffen die Familie. Und was ist passiert? Der Mann ist zum Glauben gekommen und er hat eine Stelle. Sie haben gebetet für ihn. Sie haben in Deutschland viele Gemeinden ermutigt, für diese Familie zu beten. Es war aussichtslos. Er war schon ein Jahr arbeitslos. Eine Stelle dort zu kriegen, es war eigentlich undenkbar. Und dass der Mann in so einer Lage, dass er keine Stelle hat, auch noch zum Glauben kommt. Der Missionar war gar nicht da. Stellen Sie sich vor, der kommt zum Glauben ohne Missionar. Brauchen wir Missionare? Ja, wir brauchen sie. Weil hier Menschen dafür gebetet haben. Hier Gemeinden in Deutschland, Freunde der Mission. Und plötzlich kommt dieser Mann zum Glauben, trifft eine Entscheidung und findet Arbeit. Das kann Gott durch seinen Geist wirken, dass Menschen, wo es aussichtslos scheint, sie neu geboren werden. Das war das erste Wort Leben. Ich möchte aber dazu noch einen Satz sagen. Es kann gut sein, dass Sie in ihrer eigenen Familie, in ihrer Verwandtschaft, in ihrer jahrelangen, jahrzehntelangen Nachbarschaft Menschen haben, wo sie es inzwischen für ausgeschlossen halten, dass die zum Glauben finden. Dass dort eine Neugeburt geschieht. Ich habe das auch in meiner eigenen Familie. Und es kann sein, dass sie es auch eigentlich schon aufgegeben haben, zumindest regelmäßig für diese Menschen zu beten, weil sie eigentlich schon nicht mehr denken, dass Gott dieses Gebet erhören wird. Nikodemus hier ist ein Beispiel dafür, dass selbst wenn einer Jahr und Jahrzehnte lang anders gedacht hat, anders geglaubt hat, auch das mit Jesus eigentlich gar nicht bei ihm hineinpasst, eine neue Geburt, ein neues Leben erfahren kann und neu beginnen kann. Geben Sie nicht auf. Und wenn Sie vielleicht auch darüber Gott um Vergebung bitten müssen, weil Sie eigentlich schon aufgegeben haben, dann haben Sie den Mut, das im Gebet zu sagen, Herr, ich war nicht nur kleingläubig, ich war ungläubig, ich habe es schon nicht mehr geglaubt, aber ich will heute wieder beginnen, dir diesen Menschen zu bringen. Und das hängt mit unserem zweiten Stichwort jetzt zusammen, mit der Liebe. Es geht schon ab Vers 9 so etwa los, dass eigentlich man spürt in diesem Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus, das ist gar nicht nur so harmonisch. Jesus macht diesem Nikodemus fast Vorwürfe. Und der Nikodemus, der hat immer wieder so eine kritische Nachfrage. Ja, aber wie geschieht so etwas, fragt Nikodemus. Ja, also, das kann doch eigentlich nicht sein. Wie soll denn sowas geschehen? Auch mit Wasser und Geist. Ich kriege das gar nicht zusammen. Und Jesus sagt, ihr wollt ja unserem Wort gar nicht glauben. Und wenn ich euch hier schon von der Welt erzähle, von dem, was hier geschieht, und ihr glaubt mir es nicht, wie wollt ihr mir dann vom Himmel glauben? Es ist, wir könnten sagen, ein hartes Stück Arbeit für Jesus. Er ist auch nicht gerade so salbungsvoll und sagt, aber lieber Nikodemus, ich kann es dir auch nochmal erklären und guck doch. Nein, Jesus redet Fraktur eigentlich. Er sagt, ihr wollt ja gar nicht glauben. Ihr seid Besserwisser. Und ihr glaubt ja gar nicht, dass ich vom Himmel bin. Und wie könntet ihr denn das glauben, weil noch keiner von euch bisher vom Himmel herunterkam? Und wie viel weniger wisst ihr darüber Bescheid? Und er erinnert ihn an das Zeichen der Schlange in der Wüste für das Volk Israel. Und er spricht plötzlich dort schon von der Kreuzigung. In Johannes 3 schon spricht er davon, dass er als der Menschensohn am Pfahl aufgerichtet werden wird, erhöht wird, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Das kriegt dieser Nikodemus alles gar nicht zusammen. Aber dahinter steckt eine große Liebe. Jesus beschreibt den Plan und das Handeln Gottes als eine Liebestat, als einen Liebesplan, als lang vorher ausgedacht. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt unsere Welt, unsere Menschenwelt. Ich weiß nicht, ob Gott unsere, ich nenne es mal so, Hardware-Welt, also unsere Welt liebt in allem, was wir draus machen. Aber die Menschen dieser Welt, die liebt er alle. Und darum gibt er seinen Sohn. Er gibt das Wertvollste. Er gibt das Höchste. Er gibt sich selbst. Er will diese Menschen, diese Welt voll Menschen retten. Gott liebt seine Geschöpfe. Er ist der himmlische Vater, der seine Kinder, der uns liebt. Und dabei ist er kein Lieferant von allem, was wir uns wünschen. So ein Wünschelieferant, dass wir Glück haben, Gesundheit, Erfolg, Wohlstand. Damit könnte er uns ja sozusagen betören und überzeugen. Guck, ich gebe dir alles, Gesundheit und Glück und genug Geld und du hast alles im Überfluss. Dann glaubst du mir ja doch, dass ich es gut mit dir meine. Nein, so ist Gott nicht. Er wendet sich uns zu. Sein Herz ist offen für uns. Er gibt allen Einsatz den höchsten Preis. Den Preis seines Lebens, seines Sohnes. Er gibt sich, damit wir verstehen, das ist die größte Liebe, die einer haben kann, dass er sein Leben lässt. Nicht nur für seine Freunde, sondern auch für seine Feinde. Geliebt zu werden, das ist eine wunderbare Erfahrung. Und es ist etwas ganz Großes, wenn man in der Lage ist, selber anderen Liebe zu schenken und Liebe zu zeigen. Wer liebt, der wendet sich dem anderen zu. Der nimmt ihn ganz ernst. Der gibt ihn nicht auf. Der gibt ihn nicht verloren. Der lässt ihn nicht, wie es ist. Der denkt nicht, das ist zu spät. Der denkt nicht aus und vorbei. Er investiert aus Liebe. Es gibt hier ein Wort in diesem Text, vor allem in diesem Vers 16, der mir schon oft nachgegangen ist. Damit der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Was heißt hier verloren gehen? Wir kennen das Wort verloren bei uns in einer doppelten Bedeutung. Wenn der VfB Stuttgart leider im Pokal gegen Bayern München verloren hat und der Schiedsrichter hat abgepfiffen, es ist Schluss, dann ist es zu spät. Dann ist verloren zu spät. Ja, dann kann man das nicht mehr ändern. Das Spiel ist vorbei. Und man hat verloren, man hat nicht gewonnen. Der Sieger ist der andere. Aber wir kennen das Wort verloren auch noch in einer anderen Bedeutung. Wenn wir Geld verloren haben, einen Schlüssel verloren haben, wenn wir dann sagen, ich habe meinen Schlüssel verloren, wollen wir damit meistens nicht sagen, es ist zu spät, der taucht nie mehr auf, den gibt es nicht mehr. Sondern wenn wir sagen, wenn ich zu meiner Frau sage, ich habe meinen Geldbeutel verloren, dann habe ich eigentlich immer noch die Hoffnung, irgendwo wird er sein, ich muss ihn nur richtig suchen. Und wenn ich lang genug suche und wenn ich mir nochmal genau überlege, wo ich war und was ich getan habe, werde ich ihn wiederfinden. Dieser mein Geldbeutel, ich habe mir angewöhnt, weil ich auch ein Vergesslicher und ein, naja, Mensch bin, der halt auch gerne mal nicht mehr weiß, was er alles wohin gelegt hat. Ich habe mir zwei Dinge angewöhnt. Dieser Geldbeutel, für den gibt es nur zwei Plätze. Entweder hier hinten in der rechten Hosentasche, tue ich ihn jetzt auch wieder rein, oder inzwischen im Bad. Also wenn Sie mal meinen Geldbeutel klauen wollen, wissen Sie, wo er ist. Früher war er auf dem Nachttisch, zurzeit liegt er immer im Bad an einer Stelle. Ich habe mir es angewöhnt, ich tue den Geldbeutel nirgends anders hin. Es passiert manchmal im Auto, dass ich ihn auch raus tue aus der Tasche, direkt daneben. Aber dort ist er. Und wenn an einer dieser beiden Stellen ich ihn nicht finde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich ihn verloren habe. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, ich finde ihn wieder. Er ist mir vielleicht rausgefallen. Ich habe mal auf einer Flugreise ihn tatsächlich verloren, weil er sich da rausgedrückt hat und ich nicht gemerkt habe, dass er nicht mehr drin war, als ich ausgestiegen bin. Ich habe ihn leider auch nicht mehr gekriegt. Ist also schon Variante 2. Also na gut, Sie wissen, Geldbeutel braucht man öfters, aber was drin ist. Also, verloren heißt auch hier in diesem Text, Gott gibt noch nicht auf. Gott hat die Welt so sehr geliebt und seinen einzigen Sohn hingegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, ich übersetze mal, bleibt, nicht verloren geht, ich nicht irgendwann sagen muss, jetzt ist es zu spät, sondern dass er von Neuem geboren wird, sondern dass er das ewige Leben hat. Ich habe noch die Hoffnung. Deswegen bringe ich diesen Einsatz. Deswegen gebe ich meinen Sohn hin, damit er vom Verlorensein zum Gefundensein kommt. Wir können auch anders sagen. Der Mensch, der verloren ist, ist noch nicht an dem Platz, wo er eigentlich hingehört, nämlich in der Nähe Gottes. Also wenn Sie sagen, das Mensch verloren, dürfen wir eigentlich immer noch mit uns und in uns diese Hoffnung und diesen Glauben tragen, der kann noch gerettet werden. Manchmal sagen Bekannte zu mir oder Freunde, der ist nicht Christ. Und wenn immer ich kann, korrigiere ich. Ich sage dann immer, noch nicht Christ. Wir dürfen Menschen nicht aufgeben, nicht abschreiben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Der Text sagt ja selber, er kam nicht, um zu richten, sondern zu retten. Gott hat also noch nicht abgeschrieben, gerichtet wer, das Urteil ist gefällt, jetzt ist zu spät, jetzt ist passiert, jetzt ist die Sache durch. Das ist so wie beim Fußball verloren und ist abgepfiffen, es geht nicht mehr zurück. Aber wir leben als Christen in dieser Hoffnung, er kann noch gerettet werden. Er kann noch an den Platz hinkommen, wo er eigentlich hingehört. In die Nähe, in die Gemeinschaft mit Gott. Von ihm umgeben und Jesus im Herzen. Das ist noch möglich. Darum setze ich mich dafür ein. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie mit diesem Glauben leben. Und das hat Jesus hier auch diesem Nikodemus sozusagen gesagt. Die Liebe Gottes führt dazu, dass wir ewiges Leben haben. Dass wir keine Menschen aufgeben. Dass wir nicht den Menschen im Verderben am Ende sehen, sondern unter diesem Vorzeichen Gottes, er will unsere Rettung. Es kostet keine Kraftanstrengung, auf die uns von Jesus entgegengebrachte Liebe uns zu verlassen. Es ist nur ein Annehmen dieser Liebe, dass er uns liebt, dass er uns nicht aufgegeben hat und dass er andere auch nicht aufgibt. Fragen wir uns zum Schluss, kurz vor dem letzten Punkt, was bedeutet das für uns? Wie sehen wir die Menschen dieser Welt? Sind sie für uns schlimm, abstoßend, verloren? Was tun wir? Wie leben wir, wenn wir von dieser Liebe Gottes erfasst sind, dass andere etwas von dieser Liebe spüren? Wie gehen wir mit anderen um? Wie beten wir für andere? Wie gehen wir ihnen nach? Mir hat jemand mal das geschildert aus seinem Leben, hat gesagt, es gab einen in unserem Jugendkreis, der ist immer wieder zu mir gekommen, der ging mir auf die Nerven. Und irgendwann bin ich nur, damit er endlich mal aufhört und weil ich keine Ausrede mehr wusste, bin ich mitgegangen. Und dann habe ich Jesus kennengelernt. Das war dem eine Zeit lang wirklich ärgerlich, dass da einer so nachhaltig, so unerbittlich, so immer wieder kommt. Aber es war seine Rettung. Wie zeigen wir also anderen diese Liebe Gottes? Wie setzen wir uns für andere ein? Zum Schluss, Licht, Leben, Liebe, Licht. Gott hält also uns nichts davon, hält nichts davon, uns zum Glück zu zwingen. Er sucht unser Herz, er sucht unsere Freiwilligkeit. Luther übersetzt es so, dass unsere Werke, unsere Taten in Gott getan sind. Also, dass sie im Einklang mit dem sind, was Gott tut. Und jetzt gebraucht hier Jesus nochmal ein Bild. Er spricht von Licht und Finsternis. Wir wissen, das kommt öfters vor, auch bei Johannes. Das Leben im Licht, das Leben sozusagen in der Gegenwart Gottes, die Werke Gottes zu tun. Und Jesus sagt praktisch, wir und auch du, Nikodemus, du kannst dich an diesen himmlischen Stromkreis anschließen, der dich auch zum Licht macht. Licht bewirkt Scheidung, Licht deckt auf. Wo Christus wirkt, hält sich das Böse nicht. Da kommt Licht in eine Sache. Wo Christus also erfahren wird, gewinnt unser menschliches Leben eine neue Klarheit und Offenheit. Ich werde ja geliebt. Nicht von irgendwem, sondern von diesem Christus, von dem Sohn Gottes. Und er hat alle lieb, jeden. Und mein Handeln wird nun von ihm bestimmt, was ich tue, was ich denke, was ich bin. Warum ich also keinen aufgebe und wie oft ich auch für einen anderen eintrete und mit ihm die zweite Meile gebe, das tue ich, weil Gott mir dieses Licht, diese Klarheit gegeben hat, so seine Menschen auch zu lieben. Böse Werke gedeihen im Dunkeln. Man kann aber auch von dieser Macht der Finsternis förmlich geblendet sein. Man kann leider die Finsternis aufsuchen und das Licht hassen. Doch Gott sei Dank, wo Schatten ist, muss Licht sein. Wenn Sie irgendwo einen dunklen Schatten sehen, das mag hässlich aussehen, man sieht vielleicht nur eine Kontur, aber es ist die klare Botschaft, es gibt nur Schatten, wenn es Licht gibt. Wenn alles dunkel ist, dann gibt es gar kein Licht und auch kein Schatten. Also, Gottes Licht scheint in diese Welt hinein. Und wenn auch die Schatten dieser Welt, der Bosheit der Menschen, der Gottlosigkeit, der Entscheidung gegen Gott, der Gleichgültigkeit, noch so große Schatten werfen, dieses Licht ist da. Es scheint. Und es liegt an uns, uns selber, uns in dieses Licht zu stellen, dass Gott auch durch uns leuchten kann. Wo dieses Licht hinkommt, ist es mit der Finsternis vorbei. Wie gut, wenn Jesus also mit seinem Licht in unser Leben strahlt, können wir jeden Morgen aufstehen, in jeden neuen Tag hineingehen und wissen, ich gehe mit seinem Licht, ich gehe mit seiner Liebe, ich gehe mit seinem Leben, mit dem ewigen Leben, das er mir geschenkt hat. Ich kann ohne Angst gehen und ohne Furcht. Ich kann so in dieser Welt leben, als ein Licht, das zu ihm hin scheint und die Menschen auf ihn hinweist. Ich kann so leben mit der Liebe, die er mir schenkt, dass der andere merkt, da ist eine Kraft der Liebe Gottes da, die auch mein Herz und mein Leben verändern kann. Und dass ein Mensch, der dieses Leben mit Christus lebt. Das sind nicht starre Formeln, das sind nicht Glaubensbekenntnisse. Da lebt einer. Und er lebt und lebt mir etwas vor. Und das macht mich neugierig. Und so will ich gerne auch leben. Soweit für heute Abend. Neu geboren. Vielleicht gäbe es noch viel mehr zu diesem Text zu sagen. Vielleicht wollen Sie ihn heute Abend noch mal lesen. Vielleicht wollen Sie die drei Worte mitnehmen. Das Leben, das uns Gott geschenkt hat, durch die Neugeburt. Durch Wasser und Geist gibt er uns engste Verbindung zu ihm. Dass wir denken können durch seinen Geist, wie er denkt. Das ist was Unvorstellbares, dass der Größte, der Schöpfer aller Welt, der mit einer wunderbaren Fantasie und wie er sich alles ausgedacht hat, dass er uns sozusagen an seinen Gedanken, an seinem Denken, an seinem Geist teilhaben lässt. Und diese Liebe, die in unser Leben hineinkommt, durch das, was Jesus für uns getan hat, die darf weiter strahlen. Und wir werden von ihm mitgebraucht, so andere Menschen ein Lebenslicht auch in ihren Lebenslauf hineinzugeben. Und das wünsche ich uns, dass wir das mit Glaubensmut, mit Eifer, mit Freude, mit Hingabe und im Gebet immer wieder tun. Amen.